Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich frage nicht nach Gott und ich nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und Jesus fuhr fort, hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, sehr schnell wird er ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Herr, durch deinen guten Geist bitten wir dich, dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufschließt. Lass uns hören, lass uns verstehen und lass uns handeln, so wie du es sagst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, ist irgendwie eigenartig. Jesus vergleicht Gott in diesem Gleichnis mit einem ungerechten Richter und uns, seine Gemeinde, vergleicht er mit einer nervigen Witwe, die sogar zu Handgreiflichkeiten neigt. Ich habe mich immer gefragt, wieso wird dieser Richter ein ungerechter Richter genannt? Das ist doch eigentlich gut und richtig, was er hier tut, dass er nämlich der Witwe zu ihrem Recht verhilft. Was ist daran ungerecht? Der handelt doch eigentlich so, wie man es sich nur wünschen würde, wenn er, wenn auch nach langem Zögern, dieser Witwe hilft. Wieso ist das ungerecht? Einige Ausleger, oder sagen wir viele Ausleger sogar, sagen, ja, der war gewiss korrupt. Und deswegen hat er der Witwe auch nicht direkt geholfen, weil sie ihm nicht genug Bestechungsgeld gegeben hat. Aber liebe Schwestern und Brüder, das steht da nicht. Und das meint auch Jesus nicht. Eigentlich ist dieser Richter ein vorbildlicher Richter. Unbeeinflussbar, unabhängig. Für ihn gilt allein, was im Gesetz steht. Allenfalls könnte man ihn als harten Hund oder Richter gnadenlos bezeichnen, aber das wäre schon alles. Hier steht, er nahm auf keinen Menschen Rücksicht. Er scherte sich nicht um Menschen. Das ist das Gegenteil von korrupt, sondern geradlinig. Er macht sich nicht abhängig von der Anerkennung oder der Meinung oder dem Wohlwollen anderer. Und er ist sogar, was heute ganz wichtig geworden ist, weltanschaulich, neutral und unabhängig. Er fragte nicht nach Gott, er fürchtete Gott nicht. Das heißt, er lässt sich in seinen Entscheidungen auch nicht von religiösen Voreinstellungen leiten. Also ein Richter, ein Jurist, wie er sein soll. Unabhängig, weltanschaulich neutral, unbestechlich, geradlinig. Handelt und entscheidet streng nach Recht und Gesetz. Und er weicht nicht davon ab, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm die Witwe mit ihrem ständigen Bitten um Hilfe so auf den Nerv geht, dass er zu einem ungerechten Richter wird. Er hilft zwar der Witwe zu ihrem Recht, aber als Richter, als der Richter sich dieser Rechtssache der Witwe irgendwann annimmt, begeht er nämlich einen Rechtsbruch. Er wird ungerecht. Man nennt das heute, und ich habe mich bei unserem Experten erkundigt, das nennt man Rechtsbeugung, Paragraf 339 Strafgesetzbuch. Warum? Damals durften und konnten Frauen keine Rechtssachen vor Gericht bringen. Die waren noch nicht mal als Zeugen zugelassen. Und auch wenn der Witwe hier schreiendes Unrecht widerfahren war, Da gehe ich mit den anderen Auslegern in eins. Wahrscheinlich ging es um irgendeine Erbangelegenheit. Vielleicht hat man ihr nach dem Tod des Mannes den Acker weggenommen, wie auch immer. Auch wenn die Witwe eigentlich im Recht war, der Richter durfte sich ihrer Sache nicht annehmen, weil Frauen waren in der Prozessordnung nicht vorgesehen. Nur Männer durften vor Gericht gehen, nur Männer durften Anklagen erheben beziehungsweise Rechtssachen zur Verhandlung vorlegen. Das heißt, der Richter hätte eigentlich gar nicht der Frau zu ihrem Recht verhelfen dürfen. Oder sagen wir es anders, nur dann, wenn ein Mann, zum Beispiel ein Verwandter der Frau oder wie auch immer, ihn darum gebeten hätte. Das war in der jüdischen Prozessordnung vorgesehen. Das nannte man dann Fürsprecher oder Löser, Erlöser. Wie das funktioniert, kann man wunderbar nachlesen in dem kleinen Buch im Alten Testament, im Buch Ruth. Aber so jemanden, einen Löser, hatte die Witwe nicht. Und deshalb begeht der Richter Rechtsbeugung, weil er wieder die Prozessordnung, die damals galt, verstößt. Und so ist er ein ungerechter Richter. Das heißt, er ist nicht im Einklang mit dem, was eigentlich im Recht steht. Also was der Richter im Gleichnis macht, ist juristisch falsch und unrecht. Das ist mir letztens erst klar geworden. Ich hatte ein Gespräch im Landeskirchenamt mit zwei leitenden Juristen der Westfälischen Landeskirche über ein Rechtsproblem. Und ich habe so ganz normal gedacht, so die höchste juristische Instanz in unserer Landeskirche, die ist souverän in ihren Entscheidungen und wird nach eingehender Prüfung des Sachverhalts eine gerechte, das heißt dem Fall gerecht werdende Entscheidung fällen. Aber ich wurde enttäuscht. Die Juristen sagten mir, wenn auch mit Bedauern, wir können nur nach den Buchstaben des Gesetzes urteilen und entscheiden. Und selbst wenn wir einsehen, dass diese Buchstaben der Sache nicht gerecht werden, wir können nicht anders als danach zu handeln. Und einer sagte sogar, Gesetze und Verordnungen sind zum Teil unsinnig. Hat er gesagt, unsinnig. Aber wir können nicht anders als ihnen entsprechend zu entscheiden. Und ich habe bei mir gedacht, hallo, was ist denn mit Sachgemäßheit? Was ist mit normalem, gesunden Menschenverstand? Das ist doch unverständlich, wenn Juristen mir sagen, eigentlich sehen sie das ja richtig. Und wenn sie im anderen Bundesland leben würden, in einer anderen Landeskirche, dann wäre das auch so. Aber wir können ihnen wegen unserer Rechtslage nicht weiterhelfen, nicht frei entscheiden. Und der andere sagte, ja, wenn die Landessynode jetzt die Gesetze ändern würde, dann könnten wir auch anders entscheiden. Und ich habe so bei mir gedacht, ja, in der Evangelischen Kirche von Westfalen kann das lange dauern. Ne? LKA, Landeskirchenamt, LKA heißt ja auch lange keine Antwort. Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu England, wo ich weiß durch Freunde, dass in den letzten Jahren fast 2/3 aller Kirchengesetze geändert wurden. Und als ich meine Freunde unglaublich angestaunt habe und gefragt habe, wieso das denn, wie geht das? Da haben sie mir gesagt, wieso? Die passten nicht mehr in die heutige Zeit. Also das Gespräch im Landeskirchenamt hat mir das Dilemma von Juristen klar gemacht. Sie sind Gefangene ihres eigenen Systems. Es zählen nur die Buchstaben des Gesetzes. Ob das Gesetz selbst falsch oder richtig oder sogar unsinnig ist, das hat Juristen bei ihrer Entscheidung nicht zu interessieren. Dem Buchstaben muss Genüge getan werden. Eventuell kann man ja Lücken finden. Das mag sein. Man kann irgendwelche Handlungsspielräume noch ausloten, aber immer nur im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung, des bestehenden Rechtssystems. Ich denke, viele haben es mitgekriegt und vielleicht auch selbst von alleine dran gedacht. In der Nacht von dem 9. auf dem 10. November, also quasi von gestern auf heute und noch lange in den 10. November hinein, vor 75 Jahren, war die Reichspogromnacht. Die Synagogen brannten, auch hier in dieser Stadt. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, auch hier in dieser Stadt. Juden wurden getötet und geschlagen und so weiter. Was damals geschah und was wir heute bedauern, das war damals kein Unrecht. Das war sogar im Einklang mit dem Recht, mit dem Rechtssystem. Es gab schließlich die Nürnberger Gesetze und in der Folge noch andere, die Nazis aufgestellt hatten, beziehungsweise der Reichstag dann beschlossen hatte. In dieser Woche habe ich weiß gar nicht mehr wo, in der Zeitung gelesen, da schrieb jemand sozusagen mit Bedauern oder so, die Juden haben ja damals keine Richter gefunden, die ihnen zu ihrem Recht verholfen hätten. Liebe Schwestern und Brüder, kein Richter hätte den Juden zu ihrem Recht, wie wir das heute sehen, verhelfen können. Denn dann hätte er gegen geltendes Recht verstoßen und wäre selbst in die Mühlen der NS-Justiz geraten. Besonderes Beispiel werden sich einige noch daran erinnern, war der Hans Filbinger, Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Der hat als Marinerichter 1943 und 1945 Todesurteile gefällt. Das war rückblickend falsch. Aber in der Situation war das juristisch korrekt, entsprechend den damaligen Gesetzen. Und das hat er dann ja auch später zu seiner Rechtfertigung so vorgebracht. Aber es hat ihm, zu Recht, wie wir das sagen, dann doch seine politische Karriere gekostet. Das ist dieses Dilemma, eines Juristen gefangen zu sein im eigenen System. Und mit diesem Gespräch im Landeskirchenamt im Hinterkopf und mit dem unrühmlichen Jubiläum der 25 Jahre Reichspogromnacht, da habe ich dann in dieser Woche den Predigtext gelesen. Und da schoss es mir spontan durch den Kopf, gut, dass Gott kein Jurist ist. Gut, dass Gott als Richter meines Lebens nicht irgendeinem Rechtssystem unterliegt. Gut, dass Gott souverän ist, frei ist in seinen Entscheidungen. Für ihn sind nicht Buchstaben irgendeines Gesetzes maßgeblich, sondern sein Heilswille, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, das bestimmt sein Handeln. Und auch wenn es eventuell zunächst provokant klingt, gut, dass Gott kein Jurist ist. Also ich habe nichts gegen Juristen, ja, wahrlich nicht. Wir brauchen die, sonst würden wir im Chaos enden. Aber manchmal tun mir Juristen auch einfach leid, weil sie eben nicht souverän entscheiden können, eventuell sogar gegen eigene bessere Einsicht Entscheidungen fällen müssen. Nun wird, liebe Schwestern und Brüder, Gott in der Bibel auch als Richter bezeichnet. Aber auch hier gilt, Gott ist anders. Gott ist ein anderer Richter. Ich finde das sehr schön ausgedrückt in dem Adventslied, was wir in 3 Wochen ja wieder singen werden, macht hoch die Tür. Da heißt es dann in einer Strophe, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Zepter, das war so ein Herrschaftssymbol eines Königs früher. Das trug er bei besonderen Anlässen als Zeichen dafür, dass er die oberste Befehls- und Gerichtsgewalt besaß. Also das Zepter sozusagen als Zeichen auch für den obersten Richter. Und Gottes Zepter ist Barmherzigkeit. Das ist sein Maßstab, mit dem er richtet, uns richtet. Barmherzigkeit. Gott ist eben wirklich souverän, total frei, unabhängig. Und gegen seine Entscheidungen kann niemand Widerspruch einlegen, gibt es keine Revisionsmöglichkeit. Und sein Zepter ist Barmherzigkeit. Das ist wahrlich gute Botschaft, Evangelium. Und so benutzt Jesus diesen sogenannten ungerechten Richter im Gleichnis als Kontrastfigur zu Gott. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, lesen wir, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollten. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. Und Jesus sagt, wenn schon dieser Richter, der eigentlich ein harter Hund ist, sich erweichen lässt und der Witwe zu ihrem Recht verhelft, wird Gott dann, so sagt Jesus, nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Also, es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich zu beten umso mehr, weil Gott eben kein Jurist ist, weil Gott keinem System unterliegt. Leider gibt es ein Denken, auch unter Christen, dass es da so eine Art göttliches Rechtssystem gäbe, von Gott selbst eingerichtet. Und diesem System unterliegen dann nicht nur wir Menschen, sondern auch Gott selbst. Solch ein Denken macht Gott doch klein. Dann stünde ja eigentlich diese göttliche Rechtsordnung über Gott. Also das ist in der Bibel nicht zu finden. Gott unterliegt keinem Rechtssystem. Gott ist frei, souverän in seinen Entscheidungen und hat sich für uns entschieden. Unser Predigttext steht im Anschluss an eine Endzeitankündigung Jesu im Lukasevangelium. Und das heißt, wenn Jesus dann sagt, Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, sehr schnell wird er ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Dann meint Jesus damit vor allem die Endzeitsituation, das sogenannte letzte Gericht. Im letzten Gericht wird Gott uns sehr schnell zu unserem Recht verhelfen. Wer und was auch immer uns anklagen will, wenn die Bilanz unseres Lebens gezogen wird, Gott wird uns zu unserem Recht verhelfen, zu dem Recht als seine geliebten Kinder. Und warum Jesus dieses eigentümliche Gleichnis vom ungerechten Richter und der nervigen Witwe erzählt, das wird im letzten Satz nochmal ganz deutlich. Da stellt er die Frage, aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Jesus will, seine Jünger will uns zu solchem Glauben verlocken. Einem Glauben, der nicht nachlässt im Beten, sondern ganz schlicht darauf vertraut, dass Gott das Flehen, das Bitten, das Klagen hört und handelt. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, es lohnt sich zu beten. Und deshalb malt er uns diesen Richter vor Augen, der der Witwe nur deshalb zu ihrem Recht verhilft, weil er es irgendwann leid ist, dass diese Frau täglich bei ihm auf der Matte steht und auf der Straße im Dorf hinter ihm herschreit. Und weil er, das steht hier ja auch, sogar befürchtet, dass sie irgendwann handgreiflich wird und ihm ins Gesicht schlägt. Ja, das wäre eine große Blamage gewesen damals für einen ehrbaren Mann, ein Schlag ins Gesicht von einer Frau. Und Jesus sagt damit, es lohnt sich, beharrlich zu sein, nicht nachzulassen, immer wieder zu bitten und zu betteln. Wenn schon der Richter sich erweichen lässt und sogar riskiert, selbst ein Verfahren an den Hals zu bekommen, umso mehr lohnt es, es lohnt sich, Gott zu bestürmen und nicht nachzulassen, im Beten. Immer wieder Gott mit unseren Bitten in den Ohren zu liegen. Und wir dürfen Gott auch, so wie das die Witwe gemacht hat, mit unseren Klagen und mit unseren Vorwürfen dürfen wir ihn bestürmen. Da muss man nur mal in die Psalmen gucken, das ist eine gute Gebetsanleitung. Es lohnt sich, im Beten nicht nachzulassen, denn Gott hört Gebet. Und beim Nachdenken über den Text ist nicht mehr der Satz nur klar geworden, gut, dass Gott kein Jurist ist, sondern auch gut, dass wir keine rechtlosen Witwen sind. Die Witwe im Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ist ja nach damaligem Recht völlig rechtlos, angewiesen auf einen Löser, auf einen Fürsprecher. Sie hat eigentlich keine Chance, ihr Recht zu bekommen. Nur weil der Richter gegen die Prozessordnung verstößt, wird ihr Anliegen überhaupt verhandelt und bekommt sie eine Chance. Gut, liebe Schwestern und Brüder, dass wir nicht wie die Witwe sind, sondern wie Jesus es bezeichnet, als die von Gott Auserwählten. Die Witwe hatte eigentlich kein Recht, gehört zu werden. Wir aber sind Gottes geliebte Kinder. Wir haben immer freien Zugang zum Vater. Es gibt keine Prozessordnung oder irgendein anderes Rechtssystem, das uns davon abhalten könnte, beim Vater Gehör zu finden. Und wir brauchen auch keine Fürsprecher dazwischen. Wir können direkt und selbst mit unseren Bitten vor Gott treten. Und Jesus sagt, wenn schon diese Witwe, die eigentlich keine Chance hat, keinen Rechtsanspruch, es durch unablässiges Bitten und Klagen schafft, dass sie Gehör findet, wie viel mehr ihr als von Gott Auserwählte, als seine Kinder. Es lohnt sich zu beten. Ihr seid doch viel mehr als diese Witwe. Also lasst nicht nach im Beten. Es gibt übrigens noch eine zweite Möglichkeit, warum Jesus diesen Richter als ungerecht bezeichnet. Wenn man ungerecht nicht juristisch, sondern theologisch liest und versteht. Gerecht und Gerechtigkeit in der Bibel ist theologisch ein Beziehungsbegriff. Vor allem, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Gerecht in der Bibel ist nicht das, was dem Recht, dem Gesetz entspricht, sondern das, was der Beziehung entspricht. Das heißt, was die Beziehung aufrecht erhält und Beziehung fördert. Anders gesagt, biblisch gerecht, dabei geht es nicht um die Buchstaben des Gesetzes, sondern um den Geist, der hinter dem Gesetz steht. Das wird oft deutlich in den Auseinandersetzungen Jesu mit den Schriftgelehrten, das waren ja die Juristen der damaligen Zeit. Zum Beispiel da, wo Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und der Mensch nicht für den Sabbat. Und sagt damit, eure Gesetze, die ihr aus dem Sabbatgebot entwickelt haben, die engen Leben ein. Gott aber will durch das Sabbatgebot eigentlich Leben fördern. Also gerecht ist nicht das, was die Buchstaben hergeben, sondern gerecht ist, was die Beziehung zu Gott fördert. Und das Gleiche gilt in der Bibel auch für die Beziehungen zwischen Menschen. Gerechtes Verhalten zwischen Menschen ist all das, was ein gutes Miteinander fördert. Und deswegen sagt dann Paulus auch im Korintherbrief, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Vom Richter im Gleichnis sagt Jesus, er fragte nicht nach Gott. Das heißt, dieser Richter verstand gerecht eben nicht als Beziehungsbegriff, weil für ihn Gott keine Rolle spielte. Denn wenn er nach Gott gefragt hätte, hätte er sich nämlich für das Recht der Witwe einsetzen müssen. Es wäre seine Pflicht und Schuldigkeit Gott gegenüber gewesen, weil immer wieder im Alten Testament darauf hingewiesen wird, dass für Gott wichtig ist, dass Witwen und Waisen zu ihrem Recht kommen. Man lese mal nur in den Propheten. Das heißt, von Gott her, von gerecht als Beziehungsbegriff, hätte der Richter Prozessordnung sein lassen sollen, vielleicht selbst für einen Löser sorgen, was auch immer. Und er hätte aus seiner Gottesbeziehung heraus den Geistesgesetzes gegen den Buchstaben des Gesetzes Vorrang geben müssen. Also das wäre die zweite Möglichkeit, warum er als ungerechter Richter bezeichnet wird, weil er eben nicht nach Gott fragte und gerecht für ihn kein Beziehungsbegriff war. Aber für uns das Fazit, die Absicht Jesu für dieses Gleichnis, das bleibt dasselbe. Denn wenn schon dieser Richter, für den gerecht kein Beziehungsbegriff ist, sich erweichen lässt und der Witwe Gehör schenkt und ihr zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr wird Gott, für den gerecht ausschließlich ein Beziehungsbegriff ist, seinen Kindern Gehör schenken und seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, dem Recht bei ihm auf ein ewiges Heimatrecht bei ihm. Was hat also Jesus bewegt, so ein eigenartiges Gleichnis zu erzählen, was eigentlich ja mehr so eine Art Antigleichnis oder Kontrastgleichnis ist? Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat das so eindrücklich dargestellt, weil er geahnt hat und wusste, wie schnell seine Jünger das Beten vernachlässigen werden. Nur mal so eine kurze Kontrollfrage. Wie viel Zeit hast du in der letzten Woche mit Zeitung lesen oder Nachrichten hören oder sehen im Fernsehen verbracht? Und wie viel Zeit hast du mit Beten verbracht? Und deswegen sagt Jesus am Schluss nicht ohne Grund, aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? So einen Glauben, der nicht nachlässt im Gebet, weil er dem Vater vertraut, dass er hört? Es lohnt sich zu beten. Gott unterliegt nämlich nicht irgendeinem Rechtssystem. Gott ist zwar Richter, aber sein Zepter, sein Maßstab ist Barmherzigkeit. Es lohnt sich zu beten. Wir sind nicht wie die rechtlose Witwe, sondern wir sind Gottes Auserwählte, seine geliebten Kinder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.